Der Künstler steht im Türrahmen, halb leere Flasche Rotwein, an der ordentlich gesaugt wird. Und er blickt auf so ein Bild, von dem er sagt, mal geil, genial. Und im Hintergrund hört man so, puff, 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 puff.
Pfaff, die Miete, die Miete.
Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kasper-Kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
Ja, wöchentlich grüßt das Murmeltier. Herzlich willkommen. Was ist die Woche über passiert? Ist es wärmer geworden? Es kam sogar die Sonne raus. Ich musste die Heizung nicht mehr so anstellen und man kann nicht mehr seinen eigenen Atem am Mikrofon sehen. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen zu der Folge mit Mike Nöcker. Der ist natürlich ein Vollprofi und der hat es mir auch sehr leicht gemacht, ein schönes Gespräch zu führen. Die Folge ist relativ häufig geteilt worden und wir haben wieder einen Rekordtag an Downloads am Donnerstag hingelegt. Ihr habt mir auch geschrieben an ziel@ponywurst, könnt ihr mir auch immer schreiben. Feedback, aber auch auf Facebook, das Ziel ist im Weg. Instagram, das Ziel ist im Weg oder Instagram Andreas Loff. Ganz wichtig auch, immer wieder, deswegen sage ich das auch nochmal, gebt gerne eine Bewertung auf iTunes ab. Idealerweise auch eine kleine Bewertung schreiben. Wir wollen nämlich die 100 Bewertungen knacken. Und warum sind die Bewertungen so wichtig? Weil diese Charts bei Apple sind unter anderem auch nicht nur auf Downloadzahlen, sondern auch Bewertungen, neue Abonnenten und so weiter. Das ist ganz komisch. Immer wieder ist man in den Charts, dann ist man wieder raus. Und das bringt mehr Sichtbarkeit und damit kann ich sicherstellen, dass dieser Podcast weiter existiert. So, diese Woche gibt es wieder Musik Piano bei Bauke von meinem Nachbarn Onkel Curry, der wirklich eine sehr leckere Currywurst macht und mir hier regelmäßig welche vor die Tür legt. Vielen Dank, Sebastian. Mein nächster Gast ist Christian Pfaff. Christian Pfaff ist freier Kreativdirektor und war Schützengrabenkamerad in der New Economy mit mir und ist der Betreiber und ganz wichtig, nicht Galerist, des Kunstraum Oberfett in Hamburg in Altona. Wir sprechen über den absoluten Quereinstieg, Pleiten, Pech und Pannen, den Sprung auf neue Plattformen und natürlich über Kunst. Viel Spaß beim Reinhören.
Es läuft übrigens.
Okay, es läuft.
Die Aufnahme läuft.
Wunderbar. Ich bin dabei.
Ja. Bei mir sitzt Christian Pfaff, der Grand Seigneur vom Oberfett. Ja. Ja, so steht es in deinem Profil.
Impresario.
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 Ja, ja, genau. Aber ist es nicht auch, was habe ich gerade gesagt?
Grand Seigneur. Kann man auch machen. Ich glaube, da gibt es Unterschiede, aber ich müsste da nochmal ganz kurz Wikipedia konsultieren. Impresario kam mir besser. Ich habe eine Zeit lang gesucht, als was ich mich denn da eigentlich bezeichne, weil ich mich immer davor scheue, mich Galerist zu nennen, weil die haben andere Sachen vor, diese bösen Jungs.
Okay, wir müssen da noch ganz kurz erklären, was ist das Oberfett?
Das Oberfett ist ein zum Kunstraum umgebauter Gemüseladen in der Altonaer Altstadt, irgendwo zwischen Billrothstraße und Virchowstraße, da wo kein Taxifahrer reinfährt.
Aber du könntest die Adresse nennen, dann könnten die Leute das auch finden.
Ja, Billrothstraße 67. Das ist irgendwo zwischen der Großenbergstraße und der Max-Brauer-Allee.
Das gibt es jetzt seit?
3 Jahre machen wir voll.
So lang. Ich habe heute noch jemanden erzählt, dass es 2 Jahre sind.
Ja, wir sind im 3. Jahr. Also ich habe es zum Geburtstag im Jahr 2016 aufgemacht. Also tatsächlich könnte man sagen, wir sind 2 Jahre alt, aber das Jahr nähert sich dem Ende. Also das 3. ist kurz vor der Vollendung.
Das heißt, du bist, ich sag's jetzt mal einfach so, Galerieinhaber, Kunstrauminhaber im Hauptberuf?
Nein, das kann man nicht so sagen. Ich bekleide viele unterschiedliche Posten. Ich bin auch Schreiber, nenne ich das immer, um zu untertreiben. Und ansonsten Ideenentwickler. So kann man das vielleicht insgesamt zusammenfassen. Also einmal Kunstraumbetreiber und Schreiber. Das ist so die Understatement-Variante.
Okay, ja, das heißt, du arbeitest noch frei als...
Ich bin freier Kreativdirektor, so wird das in der Branche geschimpft. Also ich arbeite für Agenturen, Institutionen und alle möglichen Leute, wenn ihnen die Worte, Ideen und Konzepte und Strategien ausgehen. Dann klingelt bei mir das Telefon und dann sagen sie, Herr Pfaff, wir brauchen da mal Ihre Hilfe.
Und die lieferst du dann auch?
Ich bin sehr hilfsbereit.
Ja. Gegen den Einwurf kleiner Münzen sehr hilfsbereit.
In der Tat.
Ja, nee, das. Wir haben uns ja auch, liebe Hörer, wir kennen uns natürlich. Also ich habe diesen Mann nicht auf der Straße abgefangen und in dieses Wohnmobil reingezogen. Wir kennen uns schon doch recht lange. Man könnte fast sagen, es war 1995.
Ja, würde ich auch sagen.
Und meine Freundin bräunt sich. Ja, aber es ist wirklich seit, ich würde sagen, 1995 kennen wir uns. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, ja. Weil wie ist der Herr Pfaff zu dem geworden, was er jetzt ist, der Impresario vom Oberfett. Da ist natürlich eine Geschichte dahinter und natürlich auch ein Weg, wo das Ziel auch im Weg war.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, ich habe mir wirklich ganz am Anfang was ganz anderes vorgenommen, obwohl die Pläne waren diffus. Ich habe irgendwann mal, früher musste man ja, sage ich, den Kriegsdienst noch verweigern, wenn man da nicht unbedingt hin wollte. Und da wurde mir dann, glaube ich, in der letzten Verhandlung, weil damals gab es auch noch Verhandlungen, unterstellt, ich wollte sogar mal Priester werden. Ich konnte das nicht ganz nachvollziehen, da müssen sie irgendwo im Protokoll was falsch ausgelesen haben. Aber der Weg war doch tatsächlich oftmals nicht nur... Also er ist auf jeden Fall sehr umschlungen gewesen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wir stellen uns vor, wo bist du zur Schule gegangen?
Ich bin auf katholische Privatschulen gegangen und habe nach dem Abschluss der mittleren Reife, weil damals war ich so renitent, dass Abi für mich nicht mehr in Frage kam, war die erste berufliche Station, dass ich Kindergärtner gelernt habe. Das war ganz toll. Das muss man sich so vorstellen, das ist ja auch heute noch ein eher weiblich dominierter Beruf und da gab es eine Berufsschule und da war ich zusammen mit drei anderen Jungs und ich glaube 600 Mädels. Das war natürlich eine optimale Situation.
Ja klar, gerade in dem Alter ist das natürlich, ist ja auch... Quantität ausschlaggebendes Kriterium.
Es gab im Sportunterricht war das immer ganz toll. Also wir Jungs hatten, glaube ich, jeder zwei Duschen, Umkleideräume für jeder einen, aber die Mädchen stapelten sich auf der anderen Seite und nein, das war gut. Also irgendjemand hatte gesagt, Christian, du kannst gut mit Kindern, weil ich nicht mit den Erwachsenen toben konnte. Und dann gab es nach der Schule einfach die Entscheidung, jetzt lerne ich mal Kindergärtner.
Bereust du es, kein Abitur gemacht zu haben? Ich meine, ich habe ja auch kein Abitur. Und ich habe ja auch so was Schräges wie Flugzeugmechaniker gelernt.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, was mir natürlich jetzt hier bei einigen Reparaturen an diesem Wohnmobil zugutekommt. Aber bereust du es manchmal, dass du kein Abitur gemacht hast? Oder hast du es bereut?
Es gab bestimmt mal den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht hätte, ach, das hätte ich aber gerne mal studiert. Aber letztendlich habe ich ja... irrsinnig Zeit dafür gewonnen, andere Sachen zu machen. Und das ist mir sehr zugute gekommen. Nachdem ich mit dem Kindergärtnern fertig war, habe ich zum Beispiel angefangen, als Koch zu arbeiten und habe das erstmal gemacht. Und danach habe ich zwei Weltreisen gemacht und habe angefangen mit dem Schreiben und habe noch Papierschöpfer gelernt. Also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Professionen, die ich ausprobieren konnte, weil ich nicht die zwei Jahre da länger und dann nicht nochmal so und so viele Semester da länger gemacht habe. Und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Ich kann das für meinen Lebensweg genauso unterstreichen. Was natürlich nicht heißt, liebe Kinder, die zuhört, dass ihr nicht in der Schule lernen sollt. aber also gerade der Umgang mit Menschen und der Arbeitsumgang mit Menschen, das war so meine Erfahrung, dass man die so früh hatte, das hat nachher in dem Leben, in dem Agenturleben und auch in dem Leben in Unternehmen, die ich beraten habe, für mich unheimlich viel gebracht, wogegen Menschen, die dann noch ewig lange studiert haben und dann mit 30, Anfang 30 in das Beratungsgeschäft gingen, die waren zwar fachlich ganz toll, aber die konnten nicht mit Menschen.
Sie hatten einfach einen Stock im Arsch.
Um es kurz zu sagen, hatten auch einige, also die anderen, die studiert haben, die mich kennen, morgen alle anrufen. Nein, aber es ist wirklich, ich habe eine Zeit lang, also bei mir hat es zwischendurch am Selbstbewusstsein so ein bisschen, am Anfang 20 auch so ein bisschen genagt. Hm. Wenn du dann andere, in Anführungsstrichen, intellektuelle Freunde hattest, dass du eben der Einzige warst, der eine Lehre gemacht hast. Aber das ist
ja,
heute sowas von vergessen. Hast du deinen Gesellenbrief noch?
Ich habe eine staatliche Anerkennung als Kinderpfleger und ich wüsste so ungefähr, in welchem Teil der Wohnung ich suchen müsste, aber angeguckt habe ich die nicht. Sie liegt wahrscheinlich neben dem Scheck vom Museum of Modern Art.
Ja, okay. Also ich weiß definitiv nicht, wo mein Gesellenbrief ist. Aber interessant, ich glaube, der ist wahrscheinlich bei meinen Eltern noch oder sowas. Ich bin irgendwie mit Kinderzeichnungen zusammen. Aber hast du auch jemals für die Jobs danach deine Zeugnisse vorzeigen müssen?
Nee. Ich weiß auch gar nicht. Dieser ganze Kelch irgendwie der Bewerberei und Mappen machen ist eigentlich weitestgehend an mir vorübergezogen. Heute muss ich ja immer wieder andere Dokumente vorlegen, aber das, also wenn ich mich für zum Beispiel dafür bewerbe, einen Künstler auf dem Ohlsdorfer Friedhof auszustellen, dann müssen plötzlich ganz andere Credentials her, aber diese Zeugnisse vorlegen. Ich habe noch nicht mal eins gefunden. Da stand Christian Stört im Unterricht durch Zwischenrufe. Da habe ich die Mappe gleich wieder zugemacht und habe mir geschworen, ich werde sie meinem Sohn nie zeigen.
Manchmal ist das ja, wenn sie dann mit der Schule durch sind, die Kinder vielleicht auch ganz gut, das mal zu zeigen, um zu zeigen, okay, Papa war eigentlich auch ganz cool.
Papa war auch mal cool, glaub's mir.
Ja. Ich kann übrigens bezeugen, dass du sehr gut kochst.
Hm.
Hast du das richtig gelernt oder als Koch gearbeitet, als ungelernter Koch sozusagen?
Ich sag immer, ich habe Kochen aus Notwehr gelernt. Ich stamme ja aus einer Familie, die relativ früh durch Scheidung auseinandergegangen ist. Und mein Vater hat sich damals dafür entschieden, mich mitzunehmen. Ich habe noch ein paar andere Geschwister, aber er wollte unbedingt den Sohn mitnehmen. Und mein Vater konnte eins schon mal gar nicht, und das war Kochen. Also leichte Geschmacksveränderungen hat er mal durch großzügige Gaben von Curry-Ketchup abzufangen gewusst. Und zum Frühstück kann es auch mal Würstchen aus dem Glas gegeben haben. Also ich habe relativ früh angefangen, selber zu kochen. Und irgendwann später habe ich festgestellt, dass man Mädels ganz gut fangen kann, wenn man ihnen was kocht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, in Restaurants zu jobben. Erst als Küchenassel, macht den Abwasch, bereitet den Salat vor. Und irgendwann haben sie in dem Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, den letzten Koch beim Clown erwischt, und dann musste ich den ersetzen, und das habe ich dann einfach weitergemacht.
Gibt es das Restaurant noch?
Das Restaurant gibt es so in der Form nicht mehr. Also es ist noch ein Restaurant drin, aber damals war das so eine ganz kleine Weinrestaurantkette, und da habe ich...
Wo war das?
In Harburg, hieß Weinkrüger in der Lämmertwiete. Sehr romantisch.
Wer Weinkrüger noch kennt, schreibt doch bitte eine Mail an ziel@ponywurst.com. Vielleicht finden sich ja auch noch Fotos von Christian Pfaff in Küchenkleidung.
Ja, genau. Ja, lassen wir diese Episode des Lebens doch hinter uns. Obwohl, das war auch sehr spaßig. Die Ausflüge in die Gastronomie haben mich auch in meinem späteren Leben oftmals weitergebracht. Also sei es irgendwie gut kochen bei interessanten Treffen bis hin zur Namensentwicklung von Restaurants. Ich habe neulich, in den letzten 3 Jahren habe ich, glaube ich, drei Restaurants benennen dürfen.
Darfst du drüber sprechen, welche, wie die heißen?
Ja, kann ich, darf ich, glaube ich, machen. Also es ist so, in der Gastronomie, Entwicklung von neuen Konzepten kommt nicht immer alles an den Start. Wir haben zum Beispiel ein wirklich sehr erfolgreiches gastronomisches Konzept entwickelt, das Spoba hieß.
Die Sportbar oder was?
Spoba war im Prinzip so, es klang so herrlich deutsch, dieser Name. Ne? Also Spoba, ein mittelständisches Unternehmen der Gastronomiebranche. Wir dachten, sowas wie so eine Gaststätte, die Spoba heißt, die ist gleich extrem vertrauenseinflößend. Da erwartet man so Eichenzeugs und so weiter. Das Konzept ist nicht an den Start gegangen. Was ich sagen kann, netter Sidekick. Wir haben dafür auch, weil man so ein Gastro-Konzept vollständig entwickelt, haben wir auch die ganze Corporate entwickelt. Und dann gab es auch ein Spoba-Logo, was ich von einem Designer habe anfertigen lassen. Und irgendwann später bin ich hingegangen und habe gesagt, du, ich habe da was Neues am Start. Ich kaufe noch mal ein F und ein T von dir. Und dann haben wir das Logo so umarrangiert. Dann hieß es Oberfett.
Sehr schön.
Nein, aber es gibt zum Beispiel ein Restaurant, was so, oder so eine Gastro-Idee, die so eine Zirkus-Jahrmarkt-Atmosphäre und so weiter haben will. Das Ganze modern aufgepustet, völlig Instagram-tauglich und so weiter. Und das Ding, das haben wir Poppins genannt. Das ist eine der aktuellsten Namensentwicklungen. Der Laden hat auch aufgemacht, läuft super. Und damit einher ging dann auch irgendwelche Namensrecherche, Domains kaufen und so weiter. Aber wo kamen wir eigentlich her?
Wir kamen vom wilden Weg, ja. Der wilde Weg. Aber wo du gerade sagtest, Domains, hast du noch viele schräge Domains, die du irgendwo liegen hast? weil wir kommen ja, und da kommen wir ja gleich in der großen Runde zu, wir sind ja Kinder der New Economy. Und liebe Zuhörer, falls Ihnen die New Economy nichts sagt, das war damals, als wir das Internet erfunden haben.
Ja, genau. Das haben nämlich Andreas und ich erfunden, entgegen anderslautender Wikipedia-Einträge.
Also zumindest haben wir das deutsche Internet erfunden.
Das wollen wir mal so sagen. Wir haben aus der Datenautobahn von damals richtig was entwickelt.
Na, alle, die auch noch so Worte kennen wie der neue Markt, da kommen wir auch dann noch mal
die gleich neuen Mädchen.
Und Indoor-Shop,
ja.
Da kommen wir auch gleich noch hin. Aber gibt es Domains, die du besitzt, die du noch lange liegen hast, wo du irgendwann mal was mit vorhast?
Also ich muss sagen, ich habe früher Hertha-Domains gesammelt. Auch Oberfett ist eigentlich, bevor ich den Kunstraum aufgemacht habe, war das schon da. Ja, ich habe mich von einigen getrennt und so ein, zwei liegen noch. Über die möchte ich natürlich ungern reden, aber ein paar habe ich auch
wieder abgegeben. Die gehören ja dir. Also ich meine, das.
Ja, aber ich habe dann irgendwann gesagt, na, von den 15 oder 20, die ich da irgendwie laufen habe, jetzt mal weg.
Es gibt unglaublich schöne Erlebnisse mit einem gemeinsamen Bekannten auch. Ich nenne ihn jetzt mal Markus Bassler.
Der mich, nicht unbekannt, dieser Name.
Der mich nachts mal anrief und sagte, du, ganz wichtig, du musst mir jetzt eine Domain sichern. die muss jetzt gesichert werden, weil ich habe ein wahnsinniges Business-Konzept und ich saß hier mit Leuten beim Essen und du musst mir jetzt die Domain sichern. Und ich irgendwie aufgestanden, Computer war schon aus und ich so, ja okay, wie heißt sie denn? Und er so, myblowjob.de.
Oh mein Gott.
Das wird
aber
eine,
sowas kenne ich. Sowas kenne ich.
Das wird eine Seite, wo Leute schreiben, wie sie einen Blowjob bekommen haben. Ich so, okay, ich habe es gemacht. Ich habe sie auch dann vor ein paar Jahren, habe ich sie dann mal gelöscht.
Ja, ist bestimmt wahrscheinlich Gold wert mittlerweile, aber
ja.
Egal.
Ja, ich habe noch so andere Sachen wie Quartettshow bis vor kurzem gehabt, wo ich dachte, das wäre ein unglaublich gutes Fernsehkonzept. Okay, aber du möchtest nicht über Domains reden, Tito.
Also zumindest nicht. Also ich habe irgendwann mal verbalfloristik.de und .com besessen und habe die dann irgendwann...
Das finde ich ganz schön.
Ja, natürlich. Das ist. Ich werde ja auch immer gefragt, was ich mache. Und wenn ich sage schreiben, dann untertreibt das oder klärt das irgendwie nicht so ganz auf. Aber Ideen entwickeln oder eben Worte so gut zu formulieren, dass sie gut ankommen. Da ist Verbalfloristik schon, finde ich, irgendwie so eine schöne Genrebezeichnung.
Total schön. So, nach dem Kochen bist du irgendwann, wann hast du gemerkt, dass du anders bist als die anderen Kinder? Das wahrscheinlich relativ früh, als du durch deine Zeugnisse nochmal geguckt hast und die Zwischenrufe, die
ja, darf ich an dich darf ich da zwischenrufen? Ja.
Wann hast du gemerkt, dass du mit dem Schreiben und den Ideen deine Profession gefunden hast, beziehungsweise dass du damit dann ja auch Geld verdienen konntest?
Oh ja. Ich habe schon immer gerne geschrieben, Liebesbriefe. Ich habe irgendwie früher natürlich auch Schülerzeitungen und solche Sachen gemacht. Mein Lieblingswerkzeug war der Kopierer und so. Und Poesiealben und der ganze Kram. Und ich habe gern gelesen und ich wusste, ich kann halt einfach auch gut schreiben. Ich habe das immer mal wieder gemerkt, oder die Leute haben das gesagt. Aber eigentlich hat mich meine erste Frau dazu gezwungen, als sie schwanger war. Meinte sie, jetzt musst du mal aufhören mit Koch im Kindergarten und hör auf, irgendwie jetzt muss mal Geld ran, jetzt überleg dir mal was. Und dann habe ich mir das überlegt, das war so Anfang der 90er. Und dann bin ich zurück zu ihr und habe gesagt, Tanja, jetzt weiß ich's. Also du hast sogar die Möglichkeit, du kannst sogar wählen.
Zwischen.
Genau. Und dann habe ich gesagt, erster Vorschlag, ich mache Kunst. Ne? Kann ich gut, hatte ja damals auch schon ein bisschen Papier geschöpft, habe sogar Ausstellungen gehabt und so weiter. Also alles irgendwie ganz gut.
Also da kam kein leerer Blick zurück?
Nein, so. Da habe ich die zweite Sache, die ich vorgestellt habe, war dann eben, ja, oder ich könnte schreiben, ich weiß, das liegt mir und das kann ich. Ich kann das, so, weiß ich. Und bei der Vorstellung Künstler hatte sie so das interne Visual. Der Künstler steht im Türrahmen, halb leere Flasche Rotwein, an der ordentlich gesaugt wird. Und er blickt auf so ein Bild, von dem er sagt, man, geil, genial. Und im Hintergrund hört man so, puff, 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 puff,
Pfaff, die Miete, die Miete.
Und sie sagt, du schreibst.
Okay, aber im Grunde, das Bild fand ich bis auf dieses Klopfen von dem Vermieter, fand ich bis jetzt sehr sympathisch.
Ist ja auch so, aber es ist ein anderes Bild. Es klingelt in der Küche, in der ich arbeite, so um die Mittagszeit. Und es ruft mich ein hochdekorierter Superwerber, Kreativdirektor von der damals heißesten Agentur in Hamburg an, Springer und Jacobi, und sagt, Ernst hat mir erzählt, du würdest gerne ein Praktikum als Texter bei uns machen. Und Ernst war ein Typen, den ich vorher kennengelernt habe. Und ich so, ja, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und dann sagt er, wann hast du denn Zeit? Und ich so, ja, ich weiß nicht, wann haben Sie denn Zeit? Ich glaube, wir haben uns damals noch gesiezt. Und er so, ja, so um 2. Und ich war gerade in der Mittagsschicht beim Kochen in einem Kindergarten. Und ich so, okay, geht klar.
Und hast die Schürze ausgezogen. Wie alt warst du da?
Da war ich Anfang 20 irgendwas.
Du bist Vater geworden mit?
Mit, 27. Doch ein bisschen mehr als Anfang 20, ja genau. Ich habe mich aber gefühlt wie Anfang 20.
Ich kenne das. Ich bin mit 23 ja Vater geworden. Das ist eine ähnliche Zeit. Und dann auch war das ja auch dann die... Du bist ja einen ganz kleinen Ticken älter als ich.
Das stimmt.
Aber es war...
Da kommst du auch noch hin.
Ja, ich weiß. Aber das war ja dann die Zeit, wo ich mich dann auch umorientiert habe. Unter anderem, weil ich Vater wurde und sagte, okay, jetzt kann ich das, was ich gerade mache, nicht weitermachen. Und... Hab dann ja angefangen, von diesem Internet zu hören beziehungsweise zu sehen und mich mit Computern beschäftigt. Und dann kam das so.
Ja.
Und das, also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, als ich dann damals zum Beispiel meinen Eltern erzählt habe, ich mache jetzt dieses Internet und mache da was mit diesem Internet.
Wie fanden die das?
Ganz großartig. Also mein Vater hat so...
Das ist die Zukunft, mein Sohn.
Nein. Mein Vater hat gesagt, nein, nein, das wie E-Mail. Ich habe ihm E-Mail erklärt. Und er sagte, wieso? Ja, aber wenn ich einem Freund... dann kannst du deinem Freund eine E-Mail schicken und ihm fragen, ob er mit dir essen geht morgen.
Ruf ich den noch an,
ja, Andreas. Genau. Ja, genau. Den kann ich doch auch anrufen. Das, also da gab es ja auch noch nicht wirklich SMS oder ähnliches.
Nix.
Und,
Teufelszeug.
Dann habe ich zu ihm nur gesagt, ja, und bei der Erfindung des Telefons hättest du gesagt, ja, was brauche ich so ein Apparat, wenn ich meinen Freund anrufen will, wenn ich mit dem essen gehe, da reite ich doch hin.
So. Ganz schnell.
Und inzwischen hat das dann auch eingesehen, dass es so ist und schickt dann auch E-Mails. Wie lange hast du dann da in der Werbung sozusagen verbracht?
Ich glaube, 5 Jahre hat es gedauert. Und da kommt quasi Anknüpfpunkt, weil ich ein bisschen älter bin. Und da ging das los mit Digitalzeugs, mit CD-ROM und Bilder. Und guck mal, das hat 16 Farben, das Bild. Hello. Auf dem Mac oder auf so einem Windows-PC. Und da war ich merkwürdigerweise in meiner Abteilung in der Agentur derjenige, der als der Computer-Nerd verschrien hat, weil A, ich wusste, wie man im ersten und zweiten Stock ausdrucken kann. Und weil ich einen Bildschirmschoner hatte.
Ja, man muss sich wirklich vorstellen, liebe Kinder, es ist damals wirklich relativ schwierig gewesen, also überhaupt Netzwerke, in denen Mac-Computer und PC-Computer zusammen funktionierten, gab es damals nicht wirklich. Also das hat einfach gar nicht funktioniert, das ist wahrscheinlich heute auch noch nicht so einfach.
Aber es war der heiße Scheiß trotzdem.
Aber es war wirklich so, dass, ich möchte gar nicht anfangen, darüber zu reden, wenn man auch noch, man LAN-Partys gemacht hat, man kann sich gar nicht vorstellen, dass man diese 30...
Ach komm, die Leute wissen gar nicht mehr, was das ist. Jetzt hör mal auf mit dieser...
Nein, aber 30 Kilo Monitore in irgendwelche Wohnungen geschleppt hat.
Yeah.
Also um dann da 2 Stunden zu spielen und 2 Stunden zu versuchen, dieses Netzwerk aufzubauen.
Nee, wir haben halt da das erste Mal digitale Werbung gemacht. Im einfachsten Sinn, stümperhaft und so weiter. Und
CD-ROM war der heiße Scheiß.
CD-ROM war der absolut heiße Scheiß. Also weil ich eben einen Bildschirmschoner hatte und wusste, wie die Drucker gehen, haben sie gesagt, willst du eine CD-ROM für Mercedes-Benz machen? Und ich so, ja. Also wenn ich diesen neuen LC 4200 von Mac bekommen und ein externes Laufwerk und mir noch so Wired und das Mac-Magazin abonnieren darf. Das waren meine Forderungen. Das war ein Projekt, das hat über ein Jahr gedauert, hat mehrere Millionen verschlungen und war quasi von Leuten gemacht, die so halbwegs wussten, was so geht, weil das war echt Bonanza.
Und das ging an Kunden raus?
Das ging an Kunden, die haben davon 150.000 gemacht und an ihre ganzen neuen E-Klasse-Kunden verschickt. So, Achtung, jetzt geht's los. Wir sind die Innovativsten.
Und das war ein Magazin, interaktives Magazin.
Das war eine Vorstellung der neuen E-Klasse. Das war zur Einführung damals der neuen E-Klasse. Und da konnte man sich den Wagen interaktiv hin und her drehen und konnte ein bisschen was über die Geschichte mit Filmen und Audioaufzeichnungen aus dem Mercedes-Benz-Archiv haben. Und noch ein kleines Leasing-Modul dran und eine Internetschnittstelle. Juche, Internet-Schnittstelle hieß, man konnte von der CD-ROM, so, und da konnte man draufklicken, so apphaft, und dann ging das Internet an.
Wenn man das Internet hatte.
Ja, wenn man das Internet hatte. Es gab auch gewisse Systemvoraussetzungen, die man für ein solches Marketinginstrument auf Basis eines Datenträgers haben wollte.
Ich finde es ja so interessant, dass damals, also wenn man nicht AOL-Kunde war zum Beispiel, dann da über das Modem in das Internet ging, hatte man so einen Dial-In-Account irgendwo bei seinem lokalen Anbieter. Und heutzutage, das wissen die wenigsten, hat AOL immer noch Millionen von diesen
CD-ROMs auf alle Hefte gepeppt.
Nein, die haben heute noch monatlich Millionen Umsätze mit Dial-In-Kunden, die ihren Vertrag nie gekündigt haben. Das ist wirklich so, dass die
irgendwelche auch Rentner in Texas, die nicht wissen, wie man es abstellt.
Ja, oder es einfach vergessen haben, dass sie ein Abo haben und es wird halt immer noch abgebucht, obwohl die Leute es gar nicht mehr nutzen, aber trotzdem muss AOL immer noch diese Dial-In-Punkte betreiben, weil sie ja eine Leistung verkaufen. Das heißt, Leute können sich immer noch über Modem einwählen in dieses Internet. Wann kam diese verrückte Idee, eine Agentur zu gründen?
Das war, glaube ich, nach diesem CD-ROM-Projekt von Mercedes. Da wussten wir keiner außer uns, also wir waren so ein Team von, was weiß ich, 10 Leuten, die dann letztendlich an dem Projekt insgesamt gearbeitet haben. Außer uns wusste niemand, wie das geht. Alle anderen haben gesagt, nö, gehen wir mal mit dem Computerscheiß. Ich weiß noch, Konstantin Jacobi, dem haben wir dann irgendwann mal so zwischendrin, haben wir mal die CD-ROM vorgestellt. Und er hat sich das angeguckt, was ist das denn da auf so einem Bildschirm gucken? Hey, Print ist es? Oder hey, lass uns einen Spot machen. Was kostet das? 2 Millionen? Seid ihr des Teufels? Sofort absagen. Wir machen da eine TV-Kampagne. Und alle so, nein, das ist Mercedes, wollen das und so. Also, wir wussten, wir sind umgeben von Leuten, die keine Ahnung haben, was da eigentlich möglich ist mit dem ganzen digitalen Kram. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eine eigene Abteilung gründen. Oder damals gab es noch das Prinzip Satellitenagentur. Die Agentur gründet eine neue Agentur für eine Spezialaufgabe. Und das wollten wir machen. Und da haben wir uns dann, was so Anteiligkeiten und so weiter anging, haben wir uns ein bisschen in die Haare bekommen. Und dann haben wir gesagt, das können wir auch selber. Und dann haben wir einfach auch lustige Phonetik, dann haben wir Overnet gegründet. Man merkt, es ist irgendwie so ein gewisser Klang, der mein Leben verfolgt.
Ja, aber das Overnet, Oberfett, das Interessante ist, dass genau dieselbe oder eine ähnliche Entwicklung damals bei MME, Me, Myself and I, stattfand. Da gab es ja das Medienlabor, die haben dann die ersten Webseiten betrieben und damals haben die ersten Menschen, die da gearbeitet haben, sich auch selbstständig gemacht und gesagt, okay, wir gründen eine Agentur und eine der Agenturen, da sind mehrere Agenturen raus entstanden, war damals Server Internet Work, wo ich dann gearbeitet
habe. Da haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Erster Eindruck, da kommen irgendwie 3 Verrückte rein und der eine trägt einen hellblauen Anzug und das warst du.
Ja, ich glaube.
Ich habe auch gerne auf Äußerlichkeiten geachtet zu der Zeit. Ja.
Ich glaube, ich habe damals auch Anzüge getragen.
Ja.
Waren natürlich alle gebraucht. Das war eine schräge Zeit, weil damals gab es nicht viele. Es gab Kabel New Media noch, die sich auch gegründet hatten.
Ja, und dann gab es Kontor Interaktiv.
Pixel Park war auch in Deutschland.
Als wir angefangen haben, ne, da gab es in Hamburg original noch Kontor Interaktiv.
Ja, es gab
und ich glaube, Kabel hatte gerade angefangen oder er war noch im Büro Hamburg oder so und die hatten auch schon sowas. Aber dann ging es relativ schnell, innerhalb von 2 Jahren, bum, hat jeder so ein Ding aufgemacht, weil alle hatten keine Ahnung.
Ja, das Lustige war aber, dass zu der
bedingungslose,
Zeit...
Bedingungslos, voller Hoffnung.
Zu der Zeit, wo es Server und Overnet gab, da kannte man sich dann auch. Guck mal, die anderen machen das auch. Und das war dann wirklich so ein, wie so ein Branchentreffen. Lass uns auch ohne Konkurrenz war das, weil wir wussten, wir waren der festen Überzeugung, dieser Markt ist riesig. Auch
ist
wenn,
er ja auch.
Ja, damals war er dann noch nicht. Also ich meine, du kennst ja selber die Gespräche, wir sind ja damals zur Mopo hingelaufen und haben gesagt, hier für 15.000 D-Mark bauen wir euch eine Webseite, die ihr selber verändern könnt, also ein Content-Management-System, als es den Namen
Content... Als es den, mit redaktioneller Pflege.
Und dann haben die gesagt, das seid ihr nicht ganz dicht, wir machen Print. Auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt und auch gleichzeitig gemerkt, dass man in irgendeiner Form auf einer selben Wellenlänge war. Was mich beeindruckt hat, war damals, dass ihr Jefer als Kunden hattet. Und ihr habt einen wunderschönen Deal ausgearbeitet da. Also einerseits habt ihr die längste Webseite der Welt gebaut.
Oh ja, wir haben einige technische und inhaltliche Revolutionen rangebracht. Wir hatten auch den ersten tierischen Internetreporter. Das war Rasmus, ein Schaf, mit Webcam, was irgendwie dann zu Ostern über irgendwelche Deiche gelaufen ist. Und wir haben das übertragen. Wir haben Jefer gewonnen und haben für die plötzlich Live-Beach-Volleyball-Berichterstattung gemacht und haben die das zum Teil selber machen lassen, weil sie nicht so viel Geld hatten oder nicht so viel Geld ausgeben wollten. Und wir haben natürlich immer versucht, Rekorde anzustreben. Und wir wären beinahe mal mit der längsten Homepage der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Gab dann technische Probleme, weil es dann unter dem Explorer nicht immer so genauso gut zu machen war wie unter Netscape, haben sie dann gesagt, das würden sie nicht anerkennen. Aber unter Netscape konnten wir, glaube ich, letztendlich eine unendlich lange Homepage machen, weil Programmierfuzzi Horst Overgott Pralo ein Skript geschrieben hat, das immer, wenn man gescrollt hat, hat es unten wieder was dran gehängt.
Das ist heute ja theoretisch Standard.
Also ja, natürlich. Da, könntest du.
Aber damals war das schon sehr beeindruckend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch
ja.
Also die Projekte insgesamt.
Ja, du hast letztendlich aber auch immer wirklich mit total neuen Sachen rumarbeiten können. Da hat sich das Videoformat weiterentwickelt und man konnte gut Sound übertragen. Oder ihr wart doch hier bei Server, ihr wart doch die Real Audio Freaks und habt alles gestreamt. Ich meine,
wir waren die,
Loffer und seine Kumpanen haben aber Spotify schon gehabt. Da habt ihr noch,
ne? Wir haben damals
braune Jeans getragen.
Kortanzüge haben wir noch getragen. Ja. Nee, wir haben damals ein Musikmagazin, Sub Audio, gemacht, ja. Was damals wirklich auch weltweit. Wir waren die ersten in Europa, die Real Video hieß es damals, also lange vor YouTube-Streaming gemacht haben, dass man es eben nicht runterladen musste. Das Problem war natürlich, dass die Qualität großartig war, weil das höchste war Dual ISDN.
So. Was bedeutet 640 mal 480 Pixel im höchsten Fall. Und ruckelfrei kann man eigentlich nur sagen, wenn man entweder auf der Entwicklungskiste sitzt oder in Palo Alto was hat.
Aber es war sehr spannend. Also damals Live-Konzerte gestreamt und so weiter. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Es waren natürlich nur einfach, fehlte dann auch die Reichweite und das Publikum am Ende des Tages. Wie lange warst du da? Wie lange hast du, warst du Teil der Agentur?
So 10 Jahre habe ich irgendwie wohl voll gemacht. Wir haben ungefähr 5 Jahre als Overnet gearbeitet. Dann haben wir nochmal fusioniert mit so einem riesen IT-Schuppen und haben uns Pepperzack genannt. Und dann knallte die Blase.
Man muss dazu sagen, das war... Moment. Der Herr sucht den Aschenbecher.
Besten Dank.
Es gab damals dann diese berühmte Internetblase und die Blase am neuen Markt. Ich hatte mich inzwischen schon selbstständig gemacht mit einer Firma, mit der Taskforce Hamburg.
Geile Idee, Projektmanagement digital.
Ja, also na, es war halt grundsätzlich nochmal die Backend-Programmierung zu machen für Internetagenturen. Das ist natürlich total schön, wenn die großen Kunden Internetagenturen sind oder Dienstleister und dann die Blase platzt, waren meine größten Kunden waren die ersten Pleiten am neuen Markt. Das war die Management Data, die hat so Datensysteme für Radiostationen gemacht, also auch um die digitalen, um die Musik digital abzuspielen und diese ganzen Content-Management-Systeme und Kabel New Media. Lustigerweise hatte ich die Firma aufgemacht, weil ich vorher...
Ach, du hattest doch noch dieses andere Ding,
wie ist das? Ich war beteiligt an Vice Versa.
Ja, genau.
Und die wurde verkauft an die Kabel New Media und ich hatte sehr, sehr viel Aktien aus diesem Verkauf. Also ich hatte irgendwie, glaube ich, irgendwie 300.000 Euro oder sowas an Aktien liegen. Die durfte ich aber noch nicht verkaufen. Ich habe verkauft, was ich verkaufen durfte. Aber da die Banken gesehen haben, Mensch, der Typ hat ja sehr viele Aktien, haben die mir auch sehr viel Geld geliehen, so um diese neue Firma
aufzumachen. Bist du rechtzeitig ausgestiegen?
Nee,
darüber möchte ich jetzt nicht reden.
Ich kann da ganz offen drüber reden. Ich bin dann mit der Taskforce, die ich auch nicht verkauft habe, obwohl ich ein Angebot hatte zum Verkauf, bin ich komplett in die Pleite reingesegelt.
Einmal baden gegangen.
Und
hatte muss man auch mal machen.
Ja, ich hatte aber alles persönlich unterschrieben. Das heißt, ich stand plötzlich ohne die Aktien da, weil die waren ja auch pleite gegangen. Mhm. Und hatte 380.000 Euro Schulden.
Ja, Euro oder noch Mark?
Nee, ich hatte Euro. Ich hatte Euro. Das habe ich inzwischen alles, also man vergleicht sich dann mit der Bank und so weiter. Also das hat auch dann 5 Jahre gedauert. Aber ich bin diese Schulden losgeworden. Und das war halt in dieser Blauäugigkeit, dieses, es geht immer weiter nach vorne und es geht, also man, ich weiß nicht, ob du dich noch an das Gefühl erinnern kannst. Es ging immer weiter nach oben und nach vorne, auch von den Jobs her. Das heißt, es wurden so viele Leute eingestellt. Leute wurden von der Straße direkt aus dem Studium. Was hast du studiert? Du
ist bist, egal.
Ja, ist egal.
Wie heißt du? Frank? Super, passt, haben wir noch nicht.
Du bist 18 und pünktlich? Super. Ja. Nein, es ist wirklich so gewesen. Und da habe ich auch Schicksale erlebt, dass Menschen, die haben zum Beispiel, ich kenne eine Dame, die hatte Psychologie studiert und wurde dann als Projektmanagerin eingestellt zu einem sehr guten Gehalt.
Sehr gut.
Die hat sich ein Auto geleast, eine teure Wohnung genommen. 2 Monate später ist die Firma pleite gegangen. Das war
not so funny.
Ja. Da hat man dann einige gesehen, die da an diesem Platzen der Blase auch wirklich hart zu knapsen hatten. Ja. Inklusive mir. Also wir haben es dann ja noch so ein bisschen durchgehalten. Hatten dann IBM, die uns noch, ich habe die Firma dann verkleinert, aber am Ende hat uns das alle ganz gut zerrissen. Euch wahrscheinlich Overnet, Pepperzack.
Ja, also die Firma gibt's ja immer noch, ja. Ne? Und wir haben eigentlich nur deswegen überlegt, weil wir damals zwar auch irgendwie an dieser ganzen Euphorie wirklich teilgenommen haben, uns da auch ausgetobt haben, aber wir haben immer gesagt, wir müssen die Sachen, die wir haben wollen, müssen wir bezahlen. Und haben immer, wir haben, glaube ich, innerhalb, wir waren erst zu 4, in einem halben Jahr waren wir zu 8, das Jahr später drauf waren wir bei 20, dann ging das weiter spritzig hoch, ich glaube, zu Hochzeiten hatten wir mal 80 Leute, echt Hammer. Und dann kam halt dieser große Knick, wo plötzlich niemand mehr Vertrauen hatte in digitale Kommunikation, die Börse geplatzt ist und so weiter. Und da mussten wir arg schrumpfen. Ne? Also wir sind richtig runtergegangen. Und dann haben wir uns aber so durchgehangelt, weil im Gegensatz zu den ganzen Startups und Leuten, die mit vollem Traum, aber auch mit vollem Fuck-You-Money reingegangen sind, ne? Och ja, hier kriegt auch die Teamassistentin noch einen Smart. Die Chefs fahren natürlich immer etwas Größeres, entweder aus England oder Italien und so. Und die waren ja alle, haben alle irgendwie gekauft und gemacht und getan, weil sie auf ihr Depot geguckt haben, haben gesehen, oh, da liegen ja noch irgendwie ganz viel Kohle und über Nacht war es weg. Und dann sind die um uns drumherum gestorben wie die Fliegen. Ja? Und wir haben auch echt ziemlich gekratzt, aber wir sind durchgekommen.
Ja, die anderen, die es noch geschafft haben, waren ja NetEye, also das ist jetzt wirklich interner Hamburg Multimedia-Talk. Aber es gab so ein paar, die haben es geschafft und haben sich auch dann jetzt etabliert. Aber das war schon eine harte Zeit, wo man dann auch wirklich überlegt hat, was macht man da? Ich meine, als ihr 80 Leute hattet, du warst ja dann auch Teil der Geschäftsführung.
Ja, genau. Also ich bin ja gar nicht mehr dazu gekommen, zu schreiben, zu texten, Konzepte zu machen, sondern ich musste ja quasi meine Kreativmannschaft da administrieren. Das hat mir viel abverlangt. Und ich wäre eigentlich gerne viel öfter auch noch richtig dran gewesen, ne? So bei der Entwicklung und beim Sachen machen. Nö, aber bei 80 Leuten bist du irgendwie, wie sagt man so schön, auf dem, mit dem einen Bein in der Administration und mit der anderen im Knast.
Ja, das ist halt so. Ich meine,
80 Leute, da muss, ich weiß gar nicht, wie viel 100.000 pro Monat da einfach nur so reinrauschen mussten, damit das, damit die alle irgendwie was auf dem Brot haben.
Ja, das ist, also ich bin ja sehr jung und sehr, sehr naiv da reingewandert.
Ja, wir alle.
Hab mir auch den falschen Partner gesucht. Also damals ja dann auch, Senior. Partner da drin. Ja. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, ich steige aus?
Das war 2002, 2003. Man sagt dann immer so ganz diplomatisch, meine Partner und ich hatten unterschiedliche Auffassungen über die konzeptionelle Weiterentwicklung irgendwie des Geschäfts und so weiter. Wir konnten uns nach so einer harten Zeit auch dann irgendwann manchmal nicht mehr so richtig ausstehen, weil es dann doch unterschiedliche Meinungen gab. Und dann habe meine jetzige Frau kennengelernt gehabt und dann haben wir beide in den Sack gehauen, habe meine Anteile abgegeben, bin nicht ganz über losgegangen, aber habe das Geld eingestrichen, wir haben eine Weltreise gemacht und danach haben wir gesagt, so, jetzt fangen wir wieder neu an.
Das ist ja auch so eine die Eigendisruption.
Ja.
Ist dann ja auch was Erfrischendes, weil man muss ja erstmal diesen Schritt gehen, um dann auf einer neuen Plattform zu stehen. Solange man in der alten Plattform steht, kann man ja auch gar nicht die Möglichkeiten erahnen. Manchmal muss man wirklich die Tür zumachen. Und das klingt jetzt so platt, damit man durch die nächste Tür durchgehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Du hast das doch auch gemacht. Du bist doch auch mal für ein paar Monate in so einer ähnlichen Kutsche wie hier, noch etwas ärmlicher, mal nach Portugal gefahren und hast ja mal ein bisschen Wind um die Nase pusten lassen. Ich bin seitdem gern gereist und mit meiner Frau war das auch sehr toll. Dann einfach mal nur ein halbes Jahr.
Ja, und dann bist du ja aber auch grundsätzlich als Freier danach.
Genau, ich habe mich dann selbstständig gemacht, also, als freier Kreativdirektor, genau.
Genau, und das Lustige ist, und das kann ich ja, kann da ja mal so ein Geheimnis von uns beiden, glaube ich, sagen, weil wie ich dich auch einschätze oder wie ich dich auch kennengelernt habe. Es ist manchmal das Geheimnis, dass dich ein Kunde fragt, so, ja, okay, wir haben hier folgendes Projekt, trauen sich das zu? Und man sagt, ja klar kann ich das. Geht aus dem Raum und denkt, scheiße, keine Ahnung davon, wie ich das hinkriegen soll. Aber genau das ist ja manchmal auch der Punkt, sich selber in den Hintern zu treten und zu sagen, klar kann ich das. In dem Moment, wo man das sagt, glaubt man das auch?
Ja, wenn es interessant ist, ne? Also wenn du auch Bock drauf hast. Ich meine, wenn du irgendwas überhaupt nicht kannst und du bist irgendwie nur scharf auf die Kohle, aber eigentlich verstehst du es noch nicht mal oder es macht dir keinen Spaß, dann ist es nicht. Auch wenn du so sagst, naja, habe ich zwar noch nie gemacht, aber es sieht eigentlich so aus, als,
als wenn man nur mit Wasser kocht.
Ja, als wäre hier das Wasser irgendwie noch nicht so richtig heiß. Oder halt einfach nur, weil es eine spannende Aufgabe ist. Manchmal ist es auch so, dass ich den Leuten ja dann irgendwie was ganz anderes sage, was sie machen sollen. Und dann, wir machen das mal so. Oder ich sage, man könnte es so oder so machen.
Ja, das ist natürlich in der Kreation bist du dann natürlich noch ein bisschen freier. Hm. Wo ich in der Beratung oder teilweise dem Projektmanagement, gibt es dann ja schon eine gewisse Vorstellung und eine gewisse Struktur, in die ich dann reingeworfen werde. Wo ich teilweise Sachen zugesagt habe, wo ich die ich auch alle super gemacht habe im Nachhinein, aber wo ich danach gesagt habe, ja klar kann ich das, bin rausgegangen und gesagt habe, okay, damit muss ich mich jetzt aber mal intensiv beschäftigen.
Stimmt.
So, aber das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis, zu sagen, ja klar, kriege ich hin.
Ja.
Auch an sich selber zu glauben, dass man es hinkriegt.
Ja, diese Gewissheit, dass man es ja auf jeden Fall auch ausprobieren kann. Ne? Also Scheitern ist immer drin, so einfach, aber ne? Man muss auch mal, wie du vielleicht eine Firma irgendwie gegen die Wand gefahren haben oder muss mal sagen, ich wollte jetzt gerade mein komplettes Leben ändern.
Hier bellt ein Hund.
Es ist ein Wolf.
Ja.
Ja, es einfach tun.
Ja, ich glaube genau, dieses auf den nächsten Stein zu springen und nicht Angst davor zu haben, auf den Stein zu springen. Hörst du auch ein Käuzchen?
Sag mal, das mixt du doch jetzt hier rein.
Nein, oder? Nein, wir haben ein Käuzchen. Hörst du das?
Im Kühlschrank oder was? Nee. Ist ja verrückt. Es ist wirklich wahr, es ist hier. Ich dachte, er würde das mit dem...
Nein.
Wir stehen hier am Rande des Teutoburger Waldes.
Hambacher, wir stehen im Hambacher Forst. Das Wohnmobil ist auf einem Baum gebaut. Und unter uns sind 20 Polizisten. Ach nee, das ist zum Glück hier abgeblasen, das Ganze. Auf die nächste Plattform springen.
Genau.
Da sind wir. Ich finde, das ist eins der Geheimnisse, wirklich auf die nächste Plattform zu springen, um dann zu gucken, einen neuen Blickwinkel zu haben.
Ja.
Und das hast du ja damals auch gemacht, um dann zu sehen, was kann ich da eigentlich machen. Und dann kamen ja auch interessante Kunden. Und irgendwann, also die Kunst war ja immer nebenbei. Ne? Also wenn man bei Herrn Pfaff zu Hause ist, gibt es, ich weiß nicht, wie es, wir verraten die Adresse nicht, es ist die Straße.
Genau.
Da gibt es eine Wohnung und ein ganz besonders den Flur. Wahrscheinlich sieht es inzwischen anders aus. Ich war länger nicht mehr da. Aber ganz speziell, der Flur hatte nicht ein Quadratzentimeter, ich übertreibe nicht einen Quadratzentimeter, an dem nicht ein Bild hing. Es war eigentlich quasi keine Wand mehr zu erkennen.
Nein, ist das immer noch so? Es gibt ja dieses Prinzip der Petersburger Hängung, wo man alles voll macht. Und ein Freund hat mal gesagt, das ist keine Petersburger Hängung, das ist schon mehr. Ich würde sagen, das ist eine Helgoländer Hängung. Ja, also es war alles voll mit Kunst. Mittlerweile ist es etwas gelichtet. Die Frau hat einen einen ordentlichen Einfluss auf mich. Aber es hängen dort immer noch, was weiß ich, 50, 60 Bilder am Flur. Ja. Also das hat, Kunst hat mich schon immer begleitet. Ich habe früher selbst Kunst gemacht, habe in Galerien ab und zu mitgearbeitet und vor 3,5 Jahren gehe ich bei mir durchs Viertel. Und da ist so ein alter Gemüseladen, der steht nicht wirklich leer, ist halt vollgerümpelt, aber es ist augenscheinlich niemand mehr drin. Und ich war auf der Suche nach einem neuen Büro und da dachte ich, neues Büro, gleich um die Ecke, mache ich. Stellte sich heraus, dass ich diesen total verschrotteten Gemüseladen bekommen konnte und dann haben wir da alles auseinandergerissen, haben festgestellt, man, da kann man Bilder an die Wand hängen, der ist so groß und hell.
Das ist nicht nur ein Büro, in dem
du sitzt. Das ist nicht nur ein Büro und so. Da könnte ich ja auch ein bisschen Kunst zeigen. Erster Gedanke war, glaube ich, ich mache meine Sammlung öffentlich zugänglich.
Den Gedanken kann ich ja total verstehen, weil Kunst ist ja auch, oder das Sammeln von Kunst ist ja auch damit verbunden, dass man sich manchmal eben auch von Dingen trennt, um auch neue Sachen kaufen zu können. Also man verwaltet ja schon beim Kunstsammeln auch in irgendeiner Form ein Budget, was man sich mal gesetzt hat.
So bin ich da nie rangegangen. Also, aber trennen ist immer ein schmerzhafter Prozess.
Ich weiß, ich habe mich mehrfach nicht getrennt. Aber ich weiß, dass du dich von einigen Sachen getrennt hast.
Ja, dann und wann. Aber es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Auf jeden Fall habe ich da dann gesagt, na gut, dann habe ich da, also ich habe meinen Bruder, sitze da, erfinde komische Sachen für interessante Leute oder auch andersrum, interessante Sachen für komische Leute und ab und zu hänge ich da halt Bilder an die Wand und rum. Und in Ermangelung von also festgelegten Öffnungszeiten habe ich gesagt, bei der Eröffnung habe ich gesagt, na gut, also ich mache jeden Donnerstagabend, mache ich so Open House, nenne ich das mal. Und das hat merkwürdigerweise zu einem vollständigen Ausstellungsbetrieb auf Speed geführt, weil ich dann tatsächlich jede Woche eine Ausstellung gemacht habe. Also nicht, ihr kommt mal, ich zeige euch ein Bild, sondern gleich jede Woche eine Ausstellung. Im ersten Jahr 40, glaube ich.
Und wenn ich, also es ist ja dazu gekommen, und ich finde ja das dann auch immer sehr interessant für den Hörer, die das nicht kennen, beim
mach das ruhig, das erklärt es einfach.
Beim Galeristen ist es ja so, dass du suchst einen Künstler aus, von dem du denkst, den die Leute sehen wollen, den die Leute eventuell auch kaufen würden oder das Publikum. Ist das für den Künstler gut, weil der überlebt davon, aber andererseits bekommst du dann ja eine Provision von
Kommission, jedem Verkaufen.
Das nennt sich dann Kommission, weil du hängst ja auf Kommission an.
Oder? Im Prinzip die Commission. Es gibt irgendwie einen Prozentsatz, den man vereinbart oder irgendeinen anderen Deal.
Der ist immer individuell?
Ja, aber in den meisten Fällen, also die Herangehensweise, du beschreibst jetzt tatsächlich die reine Herangehensweise einer Galerie. Bei mir ist die Annäherung an die Kunst anders. Ich suche einen Künstler aus, von dem ich überzeugt bin, den ich gut finde. Von dem ich glaube, dass die Sachen, die er da macht, nicht nur mir gefallen, sondern auch anderen Leuten. Und dann stellen wir das mal ins Oberfett und bringen das in die Diskussion. Und wenn sich darüber Verkäufe für den Künstler ergeben, super. Wenn nicht, ist es auf jeden Fall eine gute Ausstellung. Nicht jede Ausstellung verkauft. Ich habe auch schon Ausstellungen gehabt, auch häufiger, die, wo gar nichts verkauft wird. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Haufen Sand in der Galerie liegen. Also, ne? Spitzenmäßig. 260 Kilo ist eine Installation. Ich glaube nicht, dass die jemand kauft, aber es ist hochinteressant gewesen, die Ausstellung letzten Freitag zu eröffnen. Da sind auch Leute in die Installation gerannt.
Aber es ist ja, um nochmal trotzdem natürlich ist das auch, ja, auch wenn es für eine normale Galerie ist, ist ein Businessmodell. Ich suche mir einen Künstler aus, den andere Leute mögen und hoffentlich auch verkaufen. Du hast natürlich den Luxus, dass du ein zweites Standbein hast. Dass du
ich habe ein erstes Standbein. Ich habe gleich von Anfang an gesagt, Herr Pfaff, Ideen und gute Worte, so mein Brandname, quersubventioniert Oberfett. Oberfett ist niemals gezwungen, einen Künstler zu nehmen oder eine Ausstellung zu machen, weil damit die Miete bezahlt werden muss oder nicht. Oberfett sucht sich die Talente oder die interessanten Positionen und stellt die vor.
Aber das ist ja also am Ende doch so, dass es schön wäre, wenn diese Galerie sich nicht nur selber trägt, sondern auch dein Leben trägt, oder?
Ja, also das wäre natürlich super, ne? Sagen wir so. Aber ich strebe nicht auf diese Sache zu, sondern ich möchte, dass sich ähnlich wie sich mein Leben auch die ganze Zeit verwandelt hat, sich auch mit Oberfeld und dem Schreiben oder der Ideenentwicklung noch was Neues ergibt. Ich würde gerne mit Museen zusammenarbeiten, mit interessanten Kunstprojekten. Ich würde gerne diese ganze Expertise, die ich zum Beispiel habe mit Digital und Schreiben und Marketing und so weiter, das im Kulturbereich mal konzentriert angewendet, ist eine Bombe.
Das heißt, du bist auch noch nicht am Ziel, auch noch nicht mit Oberfeld am Ziel, sondern die Reise geht auch noch weiter.
Du weißt doch, das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist es, stets wach zu bleiben und sich weiterzuentwickeln.
Und du hast natürlich echt wunderschöne Ausstellungen gemacht. Ich habe selber mehrere Werke erstanden. Bei einigen Ausstellungen bin ich viel zu spät gekommen, weil da hätte ich mehr gekauft. Gerade James Oliver ist halt wirklich...
Ein hochtalentierter englischer Künstler.
Ganz großartig.
Anmerkung der Redaktion.
Ja, googelt den mal, ganz großartig. Kann man auch auf Instagram folgen. Ja.
Oder auf Oberfett wird darüber auch berichtet.
Genau. Und wie ist die Adresse, wie kommt man da? Es gibt euch bei Facebook?
Ja, also bei Facebook einfach Oberfett eingeben. Es gibt gar nichts anderes. Und ansonsten oberfett.de. Das ist allerdings nur so eine kleine Ankündigungsseite.
Ich finde es auch ganz toll. Ich bekomme immer Postkarten.
Oberfett verschickt auch Printeinladungen.
Ja,
aber es gibt auch einen sehr köstlichen Newsletter.
Ja, den ich leider zugeben muss, den ich manchmal nicht lese. Aber jetzt habe ich
er
mehr
liest
Zeit.
Nicht so gerne.
Nee, ich habe mehr Zeit. Das ist ja das Schöne, mich darum zu kümmern. Ansonsten Will Coles kann ich auch jedem empfehlen, da mal
australischer Bildhauer, Anmerkung der Redaktion.
Bildhauer und Streetart-Künstler, kann man schon sagen.
Man kann sagen, er ist Streetart-Bildhauer, weil er einer der wenigen ist, die so dreidimensionale Objekte mit in den öffentlichen Raum schleppen. Und seine sind extrem schwer, weil leider aus Beton.
Wer in Hamburg wohnt, kann eventuell so ganz große Jägermeisterflaschen gesehen haben. Teilweise zwei liegen noch?
Oder? Eine liegt noch an der Moorweide. Die anderen 16 sind, sag ich mal, in Privatsammlungen anscheinend übergegangen. Sie wurden geklaut zumindest.
Ich habe auch eine. Ich habe sie aber allerdings nicht von der Straße, sondern von Will Coles direkt bekommen.
Ein Galerieexemplar
sozusagen. Des Weiteren hat er diese wunderschönen Grabsteine gemacht. Die ihr ja auch auf dem Ohlsdorfer Friedhof ausgestellt habt.
Genau, das war ein hervorragender Stunt. Also Will Coles wollte unbedingt etwas auf dem Ohlsdorfer Friedhof machen, weil das eine sehr, also aus bildhauerischer Sicht ein Mekka ist. Da gibt es die irrsten Skulpturen und Krypten, Mausoleen, Todesengel und so weiter. Und er wollte dort mehr als 40-teilige Installation aus selbstgegossenen Betongrabsteinen aufstellen. Und dann haben wir die Leute vom Friedhof davon überzeugt, dass das eine tolle Sache wäre. Und die haben auch zugestimmt und haben quasi großzügig eine wunderschöne Fläche zur Verfügung gestellt, die wir haben wollten. Und da haben wir 42 rot-weiße Betongrabsteine in Reihen aufgestellt und es war ein unglaubliches Bild. Ja.
Hello, my name was steht da und dann ist da drunter handschriftlich der Name inskribiert. Zwei davon stehen bei mir im Garten.
Es war so, man konnte sich quasi als Mitermöglicher mit Beteiligen an dem Projekt und gegen eine Spende konnte man einen solchen Grabstein auch mit seinem eigenen Vornamen bestücken lassen. Tja, und da stehen hier welche, das kann ich sagen.
Die Zusammenarbeit und die Bestrebungen für die Zukunft weiter in dem kulturellen Bereich zu arbeiten und auch mit Museen zusammenzuarbeiten, da darf man wahrscheinlich noch nichts drüber sagen, aber ja, auch da springst du ja auf die nächste Plattform.
Genau, das ist es. Ich bin halt interessiert, das mit der Kunst und dem Inhaltlichen weiterzuentwickeln. Das ist so mein weiterer Plan. Und Oberfett spielt da eine Rolle und das gute Schreiben und die Ideen und dieser Draufgang, von dem du vorhin gesprochen hast. einfach machen, auch wenn man jetzt nicht ganz genau weiß, was sich daraus entwickelt. Das ist es.
Ich spiele ja am Ende dieses Podcastes immer ein Musikstück. Das ist in den ersten Folgen immer von mir komplett am Telefon produziert, am Telefon eingesungen, wirklich über den iPhone-Kopfhörer. Und ich mache das mit einem Programm, das nennt sich GarageBand. Das haben alle iPhone-Nutzer auf ihrem Telefon drauf.
Ist das jetzt schon ein Promoted-Podcast?
Nee. Es gibt ganz viele andere Apps, mit denen ihr das auch machen könnt. Wenn ihr so ein Musikstück macht und nicht bei der GEMA gemeldet seid, dann könnt ihr mir das zuschicken an ziel@ponywurst.com und ich spiele eure Musik am Ende des Podcasts. Ich würde mir auch wünschen, dass du das mal machst, denn nicht einfach mal Facebook oder Instagram auf dem Handy machen, sondern mal eine Viertelstunde sich mit Musik beschäftigen.
Oh, sehr gerne.
Wir könnten da ein Battle machen, du könntest ein Musikstück machen. Ich werde es auf jeden Fall spielen.
Darf man auch Coverversionen machen?
Ah, das wird schwierig. Da muss man wirklich...
Ach so, du ja wieder mit dem Thema rein. Okay, ja, genau. Aber ja.
Vielen Dank, Christian, für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.
Wünsche, dass ich dich weiter begleiten darf auf den Sprüngen auf die nächste Plattform, um dann gemeinsam von da aus zu gucken, wo man als nächstes hinspringen.
Oh ja, lass es uns tun.
Möchtest du noch jemanden grüßen?
Die Liebe.
Wir grüßen die Liebe.